Ja, fangen wir einfach an. Dann schauen wir mal. So, willkommen in einer Buddy Talk Sonderfolge. Gemäß des Stammtisch-Specials von Girona sind wir wieder da mit einem neuen Stammtisch. Live aus Lahti mit mir, den Nils Frommholt. Simon Gehr hat es leider hier nicht geschafft. Krank ist er auch nicht, er hat genug Ausreden. Von daher heute nur ich am Mikrofon. Aber ich bin nicht alleine, ich habe auch noch Verstärkung. Und zwar dieses Mal mit dabei ist der Jan Stratmann und der Nikolas Mann. Zwei ganz heiße deutsche Eisen für Sonntag. Von daher habe ich die beiden mal zusammengeholt, um mal zu schauen, was uns erwartet, was die beiden erwartet und was am Sonntag und auch am Samstag hier in Lahti so von sich geht. Von daher, ja, fangen wir doch einfach mal an. Fange ich mal mit dir an, Strati. Du bist ja hier schon zwei, drei Tage länger als Nico und ich. Wir sind ja gestern Abend erst angereist oder heute noch früh, keine Ahnung, um 5 Uhr waren wir hier. Was weißt du zum jetzigen Zeitpunkt mehr, was wir noch nicht wissen? Was hast du schon gesehen? Was willst du uns nicht verraten, aber vielleicht unseren Zuhörern?
Ja, hi. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Und Lahti ist ein, ich würde sagen, relativ kleines Städtchen nördlich von Helsinki. Und sehr unaufgeregt insgesamt. Man hat nicht so das hektische Stadtleben hier. Die Menschen sind super lieb. Ich weiß nicht, ob ich viel gemacht habe, was ihr nicht auch schon gesehen habt. Ich denke, das Bild, was noch niemand gepostet hat von einem Swimmingpool am Fuße einer Skisprungschanze, da wart ihr bestimmt auch schon. Und ansonsten, es ist sehr idyllisch hier, so wie man sich das eigentlich auch vorstellt, sag ich mal, von einer Postkarte. Und aber irgendwie ein cooles Venue für eine 73-WM, auch wenn ich irgendwie Mitleid mit den Finnen habe, dass hier so viele verrückte Triathleten einfallen in das Örtchen hier.
Obwohl, ich meine, wir waren ja gerade auf der Laufstrecke. Nochmal ein anderes Thema für später. Die hat sicherlich auch ihre Tücken. Aber ich fand es erstmal interessant zu sehen, dass gefühlt nirgendwo Triathleten zu sehen waren. Und dann auf diesem Schotterstück, was ja hier auch schon gelabelt ist mit den Banden. Da, keine Ahnung wieso, aber das ist ja eine Flaniermeile. Das ist ja, guckst nach links und rechts, nichts los. Ein bisschen See und Natur natürlich. Und da hast du dann auf dem Stück so, da haben sie sich alle versammelt. Also zwischen Skisprungschanze und Schwimmstart. Das ist hier auf jeden Fall der Ali Drive des 73-WM. Das ist hier die Modenshow. Aber ich meine, du hast es gerade angesprochen, Schwimmbad waren wir leider noch nicht, aber wir sind dran vorbeigelaufen. Das ist halt schon irgendwie auch krass. Also wenn du da auf der Laufstrecke vorbeiläufst und dann rechts reinguckst, gefühlt überall Tribünen sind, im Hintergrund diese drei Schanzen.
Ja, vor allen Dingen ist es super krass, weil wenn du zur richtigen Zeit da bist, waren wir heute Morgen auch, dann siehst du auch zwischendrin mal einen Skispringer, der dann die Schanze daneben, also nicht da, wo der Pool ist, runterspringt. Und dann muss man sich wieder aufs Schwimmtraining konzentrieren, weil es schon beeindruckend. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, auch wenn ich es schon super oft im Fernsehen und auch schon mal live gesehen habe, was man für Eier haben muss, um da runter zu springen.
Ja, ich glaube, es ist einfach Überwindung, aber ja, ist auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich werde es, glaube ich, auch nicht mehr machen. Aber ich meine, trotzdem so, es gibt halt ein geiles Venue her, ist irgendwie dann doch auch sehr speziell. Das befindet sich ja auch quasi am Anfang von der Laufstrecke. Also sprich, T1 und T2 sind nicht an einem Ort. Also du musst vom Schwimmen quasi, irgendwie, was ist das, 1,5 Kilometer Abstand zwischen den beiden Stationen. Und du läufst quasi los und dann läufst du halt dieses, was ich gerade angesprochen habe, also an den Skisprungschanzen vorbei und dann läufst du in dieses 400-Meter-Stadion rein und guckst halt direkt in die da so rein. Und das ist halt schon, glaube ich, ein ziemlich geiler Punkt.
Ich glaube generell so dieses ganze Race-Venue oder das alles, wo das aufgebaut ist, das ist schon ziemlich cool, wie du sagst, ne? Das ist halt die Skisprungschanze, da ist ein Schwimmbad jetzt gerade im Sommer, das Wasser ist auch sehr, sehr angenehm warm, was man irgendwie von deutschen Freibädern zumindest bei uns nicht kennt. Und dann ist da direkt eine mega schöne 400-Meter-Laufbahn mit dem Stadion drumherum und ziemlich cool irgendwie alles, auch viele, wie ihr auch gesagt habt, Schotterwege zum Laufen, also ich glaube, fürs Training ist hier echt cool und dann auch zum Racen, das werden wir dann am Sonntag erfahren oder auch Samstag bei den Frauen.
Aber kommen wir mal zu dir. Ich meine, das ist die WM, das ist wahrscheinlich dein Highlight dieser Saison. Du hast diese Saison ja dann doch irgendwie so eine Achterbahn hinter dir. Hast dann, ja, ich sag mal, bis zum Laufstart. Also ich kenne das, warst du eigentlich immer mit dabei und dann hattest du dann doch ein oder andere Probleme. Hast du alles im Griff? Bist bereit?
Ja, wie du schon gesagt hast, die Saison lief eigentlich bis kurz vorm ersten Rennen sehr, sehr, sehr gut. Ich war super fit. Ich habe überall im Training Bestwerte aufgestellt und hatte richtig Bock, das in Erzählbares umzusetzen. Und dann kurz vor Gran Canaria, beziehungsweise auf Gran Canaria, habe ich ja einen Muskelfaserriss zugezogen, wo, wie du gesagt hast, ja auch die ersten zwei Disziplinen super liefen. Und damit habe ich echt lange dann irgendwie zu tun gehabt, auch noch den Spätfolgen irgendwie wieder in Form zu finden. Es war dann auch in so einer Region, wo Muskel-Sehnen-Übergang, da wusste man eh nicht so richtig, das ist jetzt Muskelfaserriss oder habe ich noch ein Stück von der Sehne mit geärgert. Und das hat irgendwie dann doch ziemlich lange gedauert, bis wieder so eine Stabilität ins Training kam. Und bei dem heutigen Leistungsniveau muss man dann einfach ja konstatieren, oder vielleicht habe ich auch nicht genug Talent im Laufen, als dass ich das kompensieren könnte, so einfach das Lauftraining. Ja, wo es dann echt schwer irgendwie bis jetzt quasi noch. Zell am See war dann, Weichsee war dann so ein Lichtblick, da hat es halbwegs wieder zusammengefunden, da waren immer die Radbeine nicht da, aber ja, das Training lief die letzten Wochen eigentlich nochmal, ich würde sagen, zwischendrin holprig, aber ich sag mal, pünktlich zur WM habe ich wieder den Dreh gefunden und denke, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr fit bin und muss gucken, dass der Körper hält, gerade meinen Rücken. Und wenn das der Fall ist, weiß ich auch, dass ich entgegen dem, was die Saison bisher gelaufen ist, eine ziemlich gute Performance abliefern kann. Aber ja, das sind halt so ein paar Variablen, die zusammenkommen sollten.
Aber wie muss denn so ein Rennen laufen? Also ich meine, wir waren heute zusammen beim Briefing, stehen viele Namen auf der Liste drauf, sind dann doch ein oder andere Namen nicht gekommen. Also ich denke halt auch gerade an Jason West, Pierre Lecour, es fallen auch zwei, drei Favoriten raus, die jetzt hier nicht starten. Ich glaube, es ist am Ende gar nicht mehr in der Masse so viele Leute. Also es sind dann doch, ich glaube, 30, 35 sind jetzt vielleicht übrig geblieben, die dann vielleicht starten, vielleicht zwei, drei mehr, vielleicht zwei, drei weniger. Aber es sieht dann ja doch auch eher so aus, dass es ein Rennen wird, was natürlich deutlich mehr in die Länge gezogen wird. Also es wird vielleicht nicht so extrem die Gruppenbildung geben, wie sie beispielsweise irgendwie damals in Queensland, in Australien oder ja, eigentlich auch bei vielen 73-Weltmeisterschaften, was so ein Problem dargestellt hat. Also ich denke eher, dass sich das auseinanderzieht. Wie muss es denn laufen oder wie stellst du dir das vor, was gerade so, also ich denke mal, Schwimmen vorne mit dabei, zusammen mit Justus und Rico Bogen, vielleicht noch ein, zwei andere und dann, ja, was wäre so das Traumszenario danach?
Ja, du hast das schon richtig beschrieben. Ich glaube auch, dass von der Renndynamik her, dass sich so ein bisschen ähnelt wie St. George die letzten Jahre, vor allem im letzten Jahr, da war es ja auch nicht so die großen Gruppen oder es wird relativ schnell gesplittet.
Ich glaube, das wird ein Punkt sein, das war St. George ja auch sichtbar. Also, dass vielleicht 20 Leute innerhalb von einer Minute aus dem Wasser kommen, aber dass sich nochmal komplett neu sortiert und die Reihenfolge sich total ändert und ab da dann eigentlich nicht mehr viel passiert.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass die ersten Kilometer auf dem Rad, also erstmal, wie du gesagt hast, eigentlich schon den Rennplan gut beschrieben. So gut wie möglich schwimmen. Ich weiß, dass ich gut drauf bin. Einfach da sich durchsetzen. Ich glaube, das ist wichtig am Start. Und dann, glaube ich auch, wie du schon gesagt hast, Justus, Rico, Ben Knut, da sind ja ein paar richtig, richtig gute Schwimmer dabei. Ich hoffe, dass ich da mitschwimmen kann. Und dann wird sich zeigen, wie sich das sortiert. Ich glaube, Christian wird wahrscheinlich auch vorne mit aus dem Wasser kommen. Und ich denke mal, dann wird richtig Randale gemacht auf den ersten 10, 15 Kilometern. Es geht ja auch erstmal ein ganzes Stück hoch, glaube ich.
Oder das wolltest du uns nicht verraten. Das haben wir.
Du redest von der Radstrecke. Von der Radstrecke. Jetzt erstmal raus und auch ein Stückchen hoch zumindest, so weil man schon die schwächeren Schwimmer oder wenn man selber nicht dabei ist, unter Druck setzen kann oder sich selbst unter Druck setzen lässt. Und dann glaube ich schon, dass irgendeine Gruppe geht und wenn man da drin ist, ist es gut und wenn nicht, wird es echt schwer, irgendwie noch vorne mit dem Rennenausgang was zu tun zu haben, wenn man nicht die Überradbeine hat. Ich sag mal, wenn jetzt ein Sam Long an einem vorbei rauscht, Sanders, weiß nicht, ob der hier eine Chance hat. Ich vermute, dass die Schwimmrückstände, wenn du zu viel Rückstand hast, dass das vorne die Party halt dann schon abgeht.
Ja, es geht dann wahrscheinlich um die Top Ten, aber nicht mehr um den Sieg oder ums Podium.
Ja, genau, das glaube ich auch.
Ist eigentlich ein ganz guter Übergang, weil ich glaube, Nico, deine Taktik ist eigentlich wahrscheinlich eine andere. Du musst wahrscheinlich eher als 20. auf dem Rad aus dem Wasser kommen und dann womöglich gerade in den ersten Minuten dann wieder nach vorne kommen, damit du halt in dem Ausleseprozess danach vorne bist. Aber ich meine, ich habe es ja live mitbekommen, du hast dann ja auch gerade die letzten 7 Wochen mit deinem Radsturz und irgendwie neues Fahrrad organisieren und irgendwie auch ein bisschen hinterher, ja, immer so ein bisschen hinterhergehangen. Ja, wie ist bei dir so der aktuelle Stand und was ist so dein Ziel fürs Wochenende?
Ja, also schwierig einzuschätzen, wie genau mein aktueller Stand ist. Ich habe jetzt ja vor 3 Wochen Tallinn gemacht und ja, es war jetzt alles andere als erfolgreich, aber ich glaube, das größte Problem war einfach, dass ich da 2-3 Tage erst davor gefühlt auf dem Zeitfahrrad unterwegs war. Und da habe ich jetzt schon geguckt, dass ich da so viel wie möglich jetzt noch aufhole und auf dem Zeitfahrrad trainiere. Und von dem her bin ich da deutlich positiver gestimmt, was das angeht. Aber klar, meine Taktik, die ist leider noch nicht so wie zum Beispiel die Taktik von Strati oder irgendeinem anderen sehr guten Schwimmer. Ich werde versuchen müssen, irgendwo gute Beine zu suchen und dann so weit vorne, wie es mir irgendwie möglich ist, aus dem Wasser zu kommen und dann halt so schnell wie es geht irgendwie schnell Radfahren. um dann halt, wenn es vorne abgeht, vielleicht sogar direkt dabei zu sein oder halt die Chance zu haben, irgendwie vorzukommen. Ich denke, hinter mir werden auch noch 2-3 Leute auf jeden Fall rauskommen, die gut Radfahren können, gerade so ein Sam Long oder so jemand. Wird sich zeigen, inwiefern ich den sehe im Rennen oder auch nicht, wer weiß. Aber ja, mein Ziel ist auf jeden Fall erstmal, so schnell wie möglich zu schwimmen und dann schnell Rad zu fahren.
Aber willst du dich denn eher an jemanden orientieren? Also willst du... Oder ist dann schon die Marschroute, dass du sagst, okay, entweder bin ich dabei oder ich mache halt dann doch nur 90%, damit ich noch 10% habe, wenn beispielsweise ein Sam Long, Sanders.
Ich glaube, es ist schwierig, sowas jetzt so im Voraus zu sagen. Ich werde es dann eigentlich, oder ich werde es spontan machen, wie ich dann meine Kräfte am besten einteile. Ich denke, ich kann das ganz gut einschätzen, wo es jetzt Sinn macht zu fahren und wo vielleicht es auch smarter ist, vielleicht noch ein bisschen was zurückzuhalten. Das wird der Rennverlauf zeigen, aber tendenziell habe ich jetzt in den letzten 3 Wochen eigentlich alles gemacht, um irgendwie schnell loszufahren und auch schnell zu schwimmen. Und ja, alles andere wird dann am Sonntag entschieden.
Aber Ziel ist dann doch auch Top 10.
Ja, auf jeden Fall.
Alles klar, ich glaube, damit können wir alle leben.
Damit können wir alle leben.
Aber willst du dir am Samstag das Rennen von den Frauen angucken, um vielleicht... das eine oder andere schon zu sehen, wie sich vielleicht gerade so beim Schwimmen das alles teilt, wo vielleicht die bessere Position, also es ist ja auch ein Pontoon-Start. Ich glaube, es ist ja dann doch auch durchaus unüblich, gerade auf der längeren Distanz vom Pontoon zu starten und dann gerade halt mit 50 oder weiß ich jetzt 40, 35 Leuten ist dann doch auch was anderes und da spielt ja auch Taktik eine große Rolle.
Ja, also es ist sicherlich ein kleiner Vorteil für die Männer, wenn man da die Chance hat, beim Frauenrennen sich so 1-2 Sachen abzugucken oder anzugucken, wie die Sachen gelöst haben oder wie da Sachen passiert sind, weil ich denke, von der Renndynamik wird es sicherlich ähnlich sein. Andererseits weiß ich jetzt auch nicht, inwiefern die Startposition einen großen Einfluss hat, weil die erste Boje ja glaube ich, so nach 500 Metern oder so kommt. Also eigentlich hat jeder den gleichen Weg und es wird sich ja schon relativ auseinanderziehen, bevor man zur ersten Boje kommt. Ich glaube, da macht es fast mehr Sinn, sich jemanden zu suchen, wo man halt relativ gut mitschwimmen kann oder halt direkt irgendwie sich dahin zu stellen, wo man halt freischwimmen kann, weil oft ist Freischwimmen ja auch einfach schneller wie irgendwie in der Gruppe, in der Prügelei zu schwimmen. Aber ich sehe gerade schon bei Strati, der hat da glaube ich eine andere Meinung.
Ja, aber ich finde, also was, ich meine, vorhin im Briefing wurde es ja auch gesagt, ich glaube, was erstmal interessant sein wird, die ersten 10 Leute werden aufgerufen, die dürfen sich eine Platzierung aussuchen und danach macht einer das Bändchen hoch und der andere Mock muss halt so schnell wie möglich sich auf irgendeinen Platz stellen. Da ist man natürlich auch irgendwo beschränkt in dem, was man macht, ja. Beziehungsweise muss schnell dann irgendwie handeln oder sich vielleicht einen suchen. Keine Ahnung, wenn du dich an Strati hinten festhältst, dann stehst du auf jeden Fall neben ihm oder hinter ihm.
Ich lass ihn einfach gar nicht mehr los. Ja. Das war halt ganz geil.
Ich finde, wenn gerade in solchen Feldern, wie jetzt in der 73-WM, wo man jetzt davon ausgeht, dass es schon ein starkes Schwimmfeld ist, weiß nicht, irgendwie dieses Jahr war es immer so, ich habe das Gefühl, dass alle sich so ein bisschen am Start zurückhalten. Aber ich will jetzt ja auch keine Geheimnisse verraten. Ich gehe immer mit der Einstellung rein, es ist noch ein ITU-Schwimmen, die ersten 200 Meter, und knall immer volle Möhre an. Und bisher war bei fast allen Rennen dann nie ein Problem. Also, weiß nicht, ob sich alle zurückhalten, ob es dumm ist von mir, sich da Laktat reinzupumpen wie sonst was. Aber wie der Nico gesagt hat, ja, Freischwimmen ist immer das Mittel der Wahl.
Oh. Ja, ist natürlich auch das Beste, was du machen kannst. Also,
an Randstellen irgendwie, ne? In der Mitte ist immer Kacke. Außer du bist so gut, dass du weißt, dass du weg bist.
Ja, in der Mitte ist halt, ja, also ist wahrscheinlich der kürzeste Weg, aber da brauchst du halt auch, da darfst du halt nicht den falschen Nebenmann haben oder musst halt schnell genug wegschwimmen. Ja, weiß ich nicht, ist total schwierig zu sehen, weil man muss jetzt so eine Entscheidung in Sekunden treffen, weil halt wirklich dann Platz 1 sieht man dann noch, dann 2 oder 3 verwirrt er einen schon wieder, warum stellt er sich jetzt dahin, und dann gibt's halt irgendwie einen Pfiff und dann musst du irgendwie schnell dich irgendwo hinstellen.
Ja, ich frage mich eh, wie das gehen soll, das wird ja voll das Chaos.
Ja, aber ich meine, das sind wir ja irgendwo, irgendwie sind wir das sehr gewohnt, und ich finde es eigentlich fast dankbar, so ein Pontoon zu haben, weil das... Voll. Weil jeder kennt, so eine imaginäre Linie im Wasser ist halt brutal, aber auch irgendwie am Strand, wo man dann doch auch wieder einen Zentimeter nach vorne gehen will, und dann hat man dieses Band, was irgendwie auch noch nervt. Und ich finde, da ist halt einfach so ein Pontoonstart eigentlich das Geilste, was man so machen kann, weil es halt dann doch irgendwie nicht so stressig ist. Und ja, ich meine, du kennst es. ITU sind dann doch noch alte Memories, die dann hochkommen.
Das stimmt, auf jeden Fall. Aber ich bin immer Fan vom Strandstart gewesen, weil ich das mit den Delfinsprüngen irgendwie ganz okay hinbekommen habe. Und dann ist es immer, weil man am besten, ist irgendwie am stressfreisten gewesen. Bei den Pontoons-Starts musst du halt den Startsprung schon auch irgendwie sauber drauf haben, gut reagieren und dann da auch eine gute Tauchphase hinlegen und losschwimmen, wenn dann halt wie ich geprügelt wird, sich das ein bisschen rausziehen. Aber das gehört halt dazu, ne?
Ja, ja. Aber wärst du deiner Meinung der Top-Favorit? Wer wird das Ding abschießen? Also ich meine, Klein Blumi ist...
Ja, ich habe das...
Wir hoffen alle, dass das irgendwie... Wir wollen nicht, dass der auch nochmal gewinnt, ne? Der hat jetzt auch genug.
Das hat mich auch vom Trimac jemand gefragt. Und ganz ehrlich, habe ich mich gar nicht so richtig mit befasst, wer jetzt da gewinnen soll oder so. Ich glaube tatsächlich, irgendwie, wenn einer hier der Top-Favorit ist, ist es jetzt auch, nachdem Jason West nicht startet, der Sieg wird über ihn gehen. Ich sehe auch irgendwie gerade keinen, der so jetzt vor dem Rennen, wo man klar sagen könnte, der kann ihm da, wenn er gut drauf ist, Paroli bieten. Also gerade was das Komplettpaket angeht. Nur sonst berichtigt mich, wenn ihr da jemanden im Auge habt.
Ja, also als kleinen Einschub, ich weiß gar nicht, ob das sogar schon offiziell ist. Also man munkelt, dass Jason West sich was Bakterielles aus Singapur oder hat.
Der ist ja hier, der war ja
schon. Er ist hier auch fort gewesen.
Der war ja schon im Schwimmbad.
Ah, okay, aber er soll halt wohl irgendwie einen Infekt mitgebracht haben und dementsprechend. Aber ist jetzt
schon wieder weg. Ich weiß nicht, ob der noch, vielleicht ist er krank im Bett, aber der ist hier. Auf jeden Fall. Ja, der war zumindest
also
hier.
Ich habe vorhin nur gehört, dass er womöglich nicht starten soll.
Das habe ich auch gehört.
Ja. Aber
er hat sich auch nicht eingetragen.
Man munkelt ja, dass Jason West jetzt nicht der Einzige ist aus von denen, die letztes Wochenende noch bei der PTO gestartet sind, die da irgendwie, ja, bisschen Probleme haben.
Ja, man munkelt die aus Paris. Den aus Paris geht es nicht unbedingt besser. Ja, gut, dass wir da mal eine Woche aufgemacht haben.
Ja, gut, dass wir einfach für beides zu schlecht waren.
Ja, also mal schauen. Also ich finde das erstmal so total spannend, so zu sehen, jetzt auch gerade, wenn man letzte Woche Singapur die Rennen gesehen hat, wie so Starterfelder, wie so sich das so zusammensetzt alles. Dass man halt, ja, es dann doch auch schwierig ist, wenn so zwei Rennen nacheinander, die, also irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, die nehmen sich gerade so ein bisschen die Starter weg, wobei dann in Singapur dann doch auch eher die Langdistanzler gewesen sind, die dann ja auch mehr Richtung Nizza schauen und hier dann doch eher so die reinen Mitteldistanzler sind, für die Nizza nie eine Rolle gespielt hat. Keine Ahnung, also hier zu gewinnen, also das geht ja von der Wertigkeit nicht runter und es ist halt immer noch krass, was hier so da ist. Nichtsdestotrotz ist halt schon irgendwie verwunderlich, dass halt gerade in Summe so wenig da sind, weil ich hätte schon gehofft, dass halt so ein Run oder das ist mal so passiert, dass so ein Run auf die Plätze gibt, so ähnlich wie es halt bei World Triathlon ist. Da gibt es 55 Starter und noch eine Warteliste von weiß ich was. Und wir sind hier beim Grand Final und wir kriegen die Liste nicht voll. Das ist halt irgendwie ein bisschen schade.
Aber wenn du die Qualifizierten anguckst, auch gerade, finde ich, so die deutsche Brille aufsetzt, da sind ja schon einige richtig, richtig gute Jungs. Ich weiß, glaube ich, vielleicht die Speerspitze von der Langdistanz ist jetzt nicht unbedingt komplettiert, aber wenn du halt schaust, gut, dass ein Gustav nicht startet, der lädt ja nichts für, hat ja auch geplant zu starten, dass ein Jason jetzt krank wird, das hast du ja immer. Aber ansonsten, du ist Sanders, Sam Long, du hast ein Ben Knuth hier. Ich glaube irgendwie, dass schon die viele große Namen sind, vielleicht die größten Namen, was ja auch dann man immer mal wieder über Social Media gehört hat, sind jetzt nicht da, aber ich glaube, gerade so dahinter ist so ein dichtes Feld an Athleten, die man gar nicht so, deren Namen man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich glaube, so Matthias Magier, der da in Milwaukee brutal drauf war, und Justus, wenn der fit ist, da können sich auch alle warm anziehen, glaube ich. Das sind so viele, die, glaube ich, nicht die großen Namen haben, aber die auch den ganz großen Namen wahrscheinlich sogar besser in so einem Rennen sind, einfach auf der Mitteldistanz. Deshalb glaube ich, dass das Rennen super spannend werden kann und super offen. Und gerade so vielleicht, was die Plätze hinter den Top 5 auch angeht, keine Ahnung, wie gefühlt das ganze Feld kann da an einem guten Tag irgendwie hinkommen, und das ist ja auch irgendwie cool. Oder vielleicht nochmal was anderes, als dass die Favoriten vorher ganz klar gesetzt sind.
Nee, also ich gebe dir da recht. Also ich meine, klar, Magiré, das ist jetzt kein Geheimtipp mehr. Also was da jetzt irgendwie, es ist ja nicht nur Milwaukee, es sind ja dann doch irgendwie 3, 4, 5 Rennen, die da einfach schon auf einem krassen Niveau abgespult haben. Aber auch Justus, das ist halt, also ich glaube, wenn jemand, oder ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, weil wenn er auf einem ähnlichen Niveau ist wie letztes Jahr Kraichgau, dann ist der halt einfach immer da, wo er sein muss.
Ja, oder dieses Jahr Lanzarote hat er ja auch schon gezeigt, dass er drauf hat.
Ja, das stimmt schon. Also ich meine, klar, dahinter lassen wir uns überraschen, aber es ist ja trotzdem so, also ich glaube, es wäre halt auch einfach cooler, das so hinzubekommen, dass man halt einfach auch die Masse hinbekommt. Also Qualität, also ich denke, hier in die Top 10 reinzukommen, war immer schwer, wird immer schwierig sein bei der 73 WM. Aber eigentlich wäre es dann doch eher noch cooler, dass man sich gar nicht mehr überlegt, macht man es oder macht man es nicht, sondern es ist halt gesetzt, bumm. Und das ist halt irgendwie ein bisschen komisch, dass so man hierher kommt und 15 Leute auf der Liste stehen und dann irgendwie nicht hier antanzen.
Ich glaube, dass es schwierig ist, wie ist das, so eine Findungsphase ist gerade, man weiß ja auch nicht so richtig, wo die PTO hingeht. Jetzt hört man ja irgendwie von dieser Serie, wo Athleten exklusiv gesigned werden sollen. Ich glaube erstmal, dass das nicht funktionieren wird, also überhaupt nicht, gerade nicht dazu kommt, aber weiß auch nicht, ob das gut ist für den Sport, irgendwie so eine Exklusivität und dann so in so einen elitären Kreis von Athleten, wo der Zugang dann erschwert wird, von jetzt erstmal so einfach, wenn man das hört. Ich hoffe aber, wie du sagst, es wäre viel cooler, wenn es einfach eine klare Halbdistanz wäre, es gibt eine klare Abgrenzung wie Hawaii, und da sind dann die Besten der Welt und dann ist gut, und das wäre, glaube ich, würde dem Sport generell so eine Klarheit gut tun. Ne? Ich meine, dann kooperiert der noch mit dem und dann ist das und das und dann gibt es da noch eine WM und dann ist am gleichen Wochenende eine Langdistanz-WM wie ein PTO-Rennen, und aber die Besseren starten bei dem PTO-Rennen. Erklärt das mal einem, der nicht aus dem Sport kommt. Oder auch den Leuten im Sport, die jetzt nicht so wie wir das ganz intensiv verfolgen.
Oder einem, der kein Eurosport-Abo hat. Ja, ihr seid natürlich auch die falschen Ansprechpartner, weil ihr seid ja irgendwie hier, es ist irgendwie 2 Tage vor der WM, da ist auch doof, über sowas zu sprechen. Von daher, lasst da mal einen Cut machen, lass mal woanders hingehen. Was ich eigentlich krass finde und was, glaube ich, auch einen riesengroßen Faktor am Sonntag sein wird, ist halt die Laufstrecke. Ich glaube, vorher ist alles noch relativ unspektakulär, also im Sinne von Höhenmeter, und das ist halt einfach, ja, es passiert, also es ist jetzt nichts Krasses dabei, es ist halt alles, geht so von der Hand, es ist irgendwie ein geiler See, wo du hier schwimmen kannst, es ist eine coole Radstrecke, also ich habe es noch nicht gesehen, aber so wie es halt aussieht und wenn man Strava und weiß ich was allem glaubt, es ist ja dann doch auch eher unspektakulär, aber dann kommt halt diese Laufstrecke, und ich meine, ich bin jetzt auch seit ein paar Tagen mal wieder gelaufen. Oh, ich glaube, wir sind heute irgendwie mit einem knackigen 4,48er Schnitt die 10 Kilometer da lang geheizt. Und wir mussten halt auch erstmal diesen 5, keine Ahnung, 40er Kilometer von dem Hill, von dem Hügel da wieder gut laufen. Also es ist ja schon so, dass gerade so der erste Teil, die ersten 6 Kilometer, da ist ja kein Meter flach. Also nur im Stadion halt, du läufst ja raus im Stadion und dann läufst du quasi einmal hinter den Skisprungschanzen wieder zurück, bis man dann wieder am See angekommen ist. Ich glaube, da ist halt relativ geil zu laufen, ist auch schnell und auch so cool. Aber davor, ey, das ist brutal. Also wenn man da keine Körner mehr hat, und es geht ja gerade bei dem längeren Anstieg, der ist so ungefähr einen Kilometer lang, das ist halt bei Kilometer 3 und Kilometer 14. Ich glaube, ich habe gesagt, da kann man 30 Sekunden verlieren. Nico hat vorhin gesagt, da kannst du auch 45 Sekunden, da kann man auch 45 Sekunden auf ihn verlieren.
Gefühlt ist der Anstieg aber irgendwie bis Kilometer 4, so richtig geht's ja, wird's ja nie flach, bis man quasi wieder Richtung See runterläuft. Also muss ich das vorstellen, erstmal läuft man aus der Wechselzone raus und da haben die erstmal einfach aus Spaß gefühlt so eine 20 Meter hohe Rampe.
Also drei Rampen nebeneinander. Und es ist ja auch gerade, alles ist gebrandet. Also es ist alles gebrandet, irgendwie wie so ein Spalier, wo
da
langläuft.
Aber du musst da jedes Mal, also man muss ja so, die ist 20 Meter hoch, einfach eine ganz steile Rampe, die man direkt aus T2, 5 Meter hinter T2 hochlaufen muss. Und dann ist dreimal, also nach dem Wechsel, nach der ersten Runde, nach der zweiten Runde dann nochmal ein Ziel. Und dann läuft man quasi 4 Kilometer bergauf. Und auch das blöd oder das den Kurs noch anspruchsvoller macht, ist, das Bergabstück ist nicht so leicht runter. Es gibt ja manchmal steile Berghochstücke und dann geht es so langsam und leicht runter, sondern es ist knallig hart. Und wenn du dann die Beine schon zu hast, glaub, da kannst du die komplett zerfetzen.
Ja, auch danach. Es ist ja auch nochmal irgendwie ein, zwei Kanten drin, die nach oben und halt auch nach unten gehen. Also ich glaube, es gibt ein längeres Stück mal, was so runter geht, wo man ganz geil laufen lassen kann. Aber ich glaube, wenn man da halt wirklich struggelt oder gerade halt jetzt nicht der absolut leichteste Läufer ist und vorne vielleicht ein bisschen überzockt hast, da kannst du halt wirklich Minuten verlieren. Also es ist halt dann doch nicht irgendwie ein leichter Kurs hin und her und 20 Höhenmeter, sondern ich weiß gar nicht, ob das so auch der Realität meiner Uhr, ja doch, dann also 100 pro Runde 100 pro und 200 Runde, ja, insgesamt. Ey, das ist schon richtig brutal.
Ich denke halt auch, du kannst praktisch auch so doppelt verkacken, weil du kannst
dreimal,
halt
also schwimmen, Radfahren und laufen.
Das auch natürlich, aber auf der Laufstrecke vor allem, weil wenn du so ein bisschen drüber bist, dann verlierst du, glaube ich, erstmal im Berg hoch halt richtig viel. Dann kommst du oben, wo es flach wird, kommst du nicht mehr auf Schwung so richtig. Und runter, wo du dann vermeintlich denkst, okay, jetzt muss ich da nur noch runter, dann kannst du es vielleicht muskulär halt auch gar nicht mehr halten, sondern musst da einfach langsam machen, weil du dich praktisch nicht mehr, wenn du richtig schnell machst, gar nicht mehr so richtig abbremsen kannst, weil es einfach zu steil ist, um halt wirklich einfach so, sage ich jetzt mal, relativ easy runterrollen zu lassen, sondern du musst da wirklich arbeiten, um da runterzukommen.
Ja, und du bist halt da, du bist halt ungefähr da, wie man sich Finnland vorstellt. Du bist halt alleine an einer großen Straße, rechts ist irgendwie der Wald, links ist eine Straße und ich meine, davor passiert halt irgendwie was und auch der letzte Stück von der Runde, gerade halt dann, wenn man Richtung See läuft und diese ganzen, heißt das Finnhütten?
Wahrscheinlich. aber man muss da nochmal eingrätschen, wenn man jetzt die WM-Strecken der letzten zwei Jahre St. George vergleicht, also von 2021 ist die Laufstrecke hier deutlich leichter. Weil die hatte echt, der erste Anstieg halt nochmal deutlich steiler gewesen und länger in St. George. Und auch der Downhill nochmal steiler. Also es war nochmal eine Extremversion. Da ist das hier quasi eine Light-Version. Und auch zum zweiten Jahr waren es immer noch, glaube ich, ist es ähnlich von den Höhenmetern. Also die letzten drei WMs waren, glaube ich, alle sehr, sehr anspruchsvoll beim Laufen. Und trotz, hat man ja auch an den Laufzeiten gesehen. Ich meine, die letzten Jahre bist du da mit 1,11 hoch, hast Weltmeister geworden. Und ich vermute auch hier, dass man nicht deutlich unter 1,10, kann ich mir nicht vorstellen, läuft, um Weltmeister zu werden.
Ja, also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wie Fred heute die Runde in 3,36.
Ja, ich weiß auch nicht. Also entweder er ist brutal fit oder er hat schon ein bisschen Pulver verschossen.
Ja, ich denke, dass er mit dem Fahrrad gefahren ist.
Mit dem E-Bike.
Ja, E-Bike. Ich denke, dass Hoka, das Neon, das On wieder neue Prototypenschuhe wahrscheinlich irgendwie so, dass er einfach mal so einen 50, 60 mm Stack-Height-Schuh getestet hat mit irgendwelchen Sprungfedern.
Ja, und sein Wattmesser muss auch nochmal kalibriert werden, oder?
Ja, sein Wattmesser.
Ah, nee, er zeigt ja nichts mehr an.
Er ist kaputt. Er ist ja schon mit einem 41er-Schnitt hier beim Streckencheck rumgedüst. spannend, wie schnell es dann im Rennen bei der.
Ja, ist immer gut, über Leute zu sprechen, die nicht dabei sind, aber es.
Nee, der ist schon richtig fit, glaube ich.
Ja, wir sind unsicher, warum er eigentlich so confident ist, dass er bei Strava mittlerweile 3 Tage vor dem Rennen entscheidet, seine Watts auszustellen.
Das hat er letztes Jahr vor der WM auch schon gemacht, dass er in der Rennwoche keine Wattwerte mehr gezeigt hat.
Das macht mich verrückt.
Ich weiß nicht, ich kann ja nicht mehr schlafen.
Ja, bisher hatten wir alles unter Kontrolle und jetzt ist so, keine Ahnung, was da passiert.
Jetzt kickt die.
Also, ich muss morgen auch 1 Stunde locker fahren, da wird auch niemand meine Watt sehen.
Das Problem ist halt, wir müssen halt in 1 Stunde auch wieder zurückkommen, ne?
Ja.
Aber es gibt ja nur, weißt du, wir fahren ja immer den Pfeil lang.
Ah, ihr müsst ja 1 Stunde wieder.
Wir müssen ja wieder zurück sein, ja. Ja,
du musst ja auch mal ein bisschen Gas geben. Ich meine, wenn du. Ist ja eh so, man muss sich auf sich konzentrieren. Man guckt trotzdem bei Strava, da sieht man auch, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Lionel Sanders ballert hier auch über die Strecke. Oder wenn du ein Tor Bendings hier anguckt, fährt 3 Tage vorm Rennen mal kurz die Runde mit über 300 Watt. Ist ja auch hier, was machen die alle vorm Rennen?
Sind die gar nicht nervös?
Ja, man wird sehen, ne? Vielleicht fahren die uns auch brutal um die Ohren.
Ich weiß nicht, früher so ein Trick von mir immer, da hast du einfach 2 Speichermagneten rangemacht und dann bist du doppelt so schnell gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt.
Nee.
Speichermagneten, also ja, du hattest früher so Magneten, weil wegen Tacho, da gab es noch kein GPS.
Ja, so einen habe ich in meinem E-Bike.
Aber es ist ja auch sowieso so, dass auf jeden Fall die eigene Wattmessung zeigt zu wenig an und die von allen anderen zu viel.
Ja, also es ist... ist immer interessant, so 3 Tage vorm Rennen. Das ist so, ja, ich glaube, heute ist noch relativ entspannt. Morgen ist dann Freitag. Ja, morgen ist Freitag und dann Samstag die Frauen. Also es geht jetzt irgendwie dann doch irgendwie Schlag auf Schlag. Keine Ahnung, was wir uns gedacht haben, warum wir eigentlich Mittwochabend hier anreisen. Da haben wir noch so auf dem Hinflug, haben wir uns noch drüber ausgetauscht. Wir können dann alle schon am Anfang der Woche hierher. Und dann sind wir halt irgendwie 3 Uhr morgens gelandet und waren 4 Uhr hier. Und gefühlt ist jetzt schon der Tag vorbei und jetzt geht es dann doch irgendwie Schlag auf Schlag.
Ja gut, der Tag war halt deswegen auch einfach schnell vorbei, weil wir so 10 Uhr mal aufgestanden sind. Aber ja, jetzt, ja, wir sind 4 Uhr angekommen, aber ich habe die geplant. Ja, erst hatte ich geplant, dass wir am Donnerstag, also heute anreisen, dann ist mir aber aufgefallen, nachdem ich schon alles gebucht hatte, dass wir vielleicht 11.30 Uhr beim Briefing sein sollten am Donnerstag. Und dann habe ich nochmal umgebucht. Klar, es kam dann auch noch dazu, dass unser Flieger dann natürlich direkt mal eine halbe, dreiviertel Stunde, eher Stunde Verspätung hatte. Das hat uns dann auch nicht in die Karten gespielt. Dann verlierst du natürlich noch 1 Stunde mit der Zeitverschiebung. Und so wird es dann halt irgendwie ratzfatz 4 Uhr nachts. Aber... ja, ich meine, es war von Mittwoch auf Donnerstag die Nacht. Es sind jetzt ja noch, es fühlt sich jetzt nicht mehr lang an, aber es ist jetzt schon noch 2-3 Mal schlafen. Dann, ja, wird es schon passen, bin ich mir sicher.
Ja, von daher, ich glaube, wir können ja heute auch mal gut machen. Vielleicht ganz, ganz am Ende noch, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Samstag Frauenrennen. Mein Tipp war Taylor Nipp. Ich stehe damit nicht alleine da. Von daher noch einmal kurz von euch. Wem drückt ihr die Daumen und wer soll gewinnen?
Also, ich glaube, ganz schwierig. Ich glaube, das Frauenfeld ist ehrlicherweise, glaube ich, echt stärker besetzt als bei den Männern im Vergleich. Ich glaube auch, dass an Taylor Nipp kein Weg vorbeigeht. Ich drücke aber auch hier den Deutschen, Anne Reischmann zum Beispiel, die Daumen. Aber ja, ist ganz schwierig zu sagen. Also, ich glaube, so, es gibt auch da 10 Anwärterinnen wahrscheinlich, die in die Top 5 kommen könnten. Ja, ich weiß nicht. Strati, was meinst du?
Ich glaube, ich würd mit einstimmen, dass kein Weg an Taylor Nipp vorbeigeht. Ich sehe die Dani Rief auf jeden Fall noch relativ weit vorne. Ich glaube, dass Laura fit ist, wenn die ihre Erkältung auskuriert hat, dass sie auch eine Kandidatin fürs Podium ist. Ich drücke persönlich auch der Imo fest die Daumen, die hat in Singapur, glaube ich, nach längerer Durststrecke, wobei die Saison bei ihr gut lief, nach Hüft-OP und Magenproblem, mega coole Leistung gezeigt. Ich glaube, da können wir auch auf jeden Fall ein Top-5-Ergebnis erwarten. Und ich glaube, das wird aber ein krasser Schlagabtausch. Das ist noch eine Cat Matthews, Emma Pelland. Also Holly Lawrence, da kannst du ja gar nicht mehr aufhören. Paula Finley, es sind, glaube ich, gefühlt alle am Start. Ich wüsste jetzt nicht, wer nicht da ist, der da irgendwie hingehört.
Ja. Ich glaube, es wird super spannend. Ja, Lucy Charles, Anna. Also die halt die Singapur, die dann die meisten in Singapur gewesen sind. Aber ich meine, das ist schon whatever. Also ich gebe dir schon vollkommen recht. In dem Sinne, ja, danke Jungs, dass ihr so kurzfristig noch hier Rede und Antwort parat standet. Würde mich natürlich freuen, wenn wir am Sonntag nochmal viel mehr Gründe haben, miteinander zu sprechen. Ich drücke euch auf jeden Fall nicht nur von mir die Daumen. Simon hat auch gesagt, er ist auch für euch beide. Also
dann kann ja nichts mehr schief gehen.
Genau, wenn Simon auch für jemanden ist, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir hier mal einen Punkt und wir gehen jetzt mal ins Bett, weil Schlaf ist wichtig.
Gute Nacht.
Vielen Dank und gute Nacht.